Herzlich willkommen, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Wir melden uns heute zurück mit einem Gast, der, was das Thema gesunder Menschenverstand angeht, genau der Richtige ist. Dr. Michael Andrik ist zu Gast. Er ist promovierter Philosoph und ich persönlich habe ihn kennengelernt über seine zahlreichen Artikel bei der Berliner Zeitung. Er veröffentlicht aber auch beim Freitag, in der Welt und beim Cicero. Zuletzt erschienen ist Im Moralgefängnis. Der Untertitel gefällt mir besonders. Spaltung, Verstehen und Überwinden. Das ist ein wichtiges Thema und wir sprechen allerdings heute über sein neuestes Werk, das jetzt erscheint. Ich bin nicht dabei. Denkzettel für einen freien Geist. In diesem Sinne, herzlich willkommen, lieber Michael. Wir haben uns kennengelernt vor etwas über 2 Jahren und ich hatte gedacht, wir uns mal irgendwann treffen könnten, weil ich deine Beiträge so erhellend fand bei der Berliner Zeitung. Und insofern freue ich mich, dass wir jetzt endlich auch mal aufzeichnen können.
Ja, ich freue mich auch, Benjamin, denn ich muss gestehen, so libertäre Leute sind in meinem Freundes- und Bekanntenkreis doch eher unterrepräsentiert. Und da bin ich froh, mal mit euch diskutieren zu können.
Ja, das ist doch sehr gut und ist auch vor allem auch wichtig, dass man aus unterschiedlichen Richtungen immer zusammenkommt. Und das tun wir auch anlässlich des Atlas-Symposiums 2025 am 27.09. in Dessau. Und da wirst du auch zu Gast sein. Du wirst über die Freiheit sprechen und du hast gesagt, du wirst frei sprechen über die Freiheit. Das als
Ja,
kleiner.
Ich werde also ohne Manuskript frei, wie es sich gehört, über Freiheit sprechen. Und das, obwohl ich ja als Familienvater mit 3 Kindern und 2 Jobs gar nicht so frei vielleicht bin, aber ich habe doch eine gewisse theoretische Erfahrung damit, ja.
Sehr schön. Ja, das ist cool, dass du dabei bist. Markus Krall ist natürlich dabei. Michael Esfeld, Tobias Fuchsluger, Frauke Petri, Sibylle Feil, Juliane Ried und Hartmut Schröder. Und wir nähern uns der Freiheit sozusagen aus verschiedenen Richtungen. Wirtschaft, Geld, Gesundheit, Grundrechte, Ethik, Verantwortung etc. Und freuen uns auf viele Gäste. Noch sind ein paar Anmeldungen möglich und insofern laden wir Sie herzlich ein. Ja, jetzt sprechen wir über dein Buch. Ich halte es nochmal in die Kamera. Ich bin nicht dabei. Und wenn man deine Beiträge bei der Berliner Zeitung gesehen hat, dann könnte man der Auffassung sein, dass dieser Titel eigentlich nur denklogisch ist als Folge dieser ganzen Artikel. Wie kam es dazu, dass du jetzt erst ein Buch mit diesem Titel veröffentlichst?
Nun ja, das ist das erste Mal, dass ich ein Buch veröffentliche, was eine ganze Reihe von Essays versammelt, die in ganz unterschiedlichen Publikationen erschienen sind, vom Freitag bis zur Berliner Zeitung, aber auch bei Tichys Einblick auf der konservativen Seite, aber auch im Deutschlandfunk Kultur und anderswo. Und in jedem Kapitel gibt es am Ende auch immer Texte, die noch nicht veröffentlicht wurden, nämlich Aphorismen, könnte man sagen, also kurze Denkzettel zu den unterschiedlichsten Themen, aber immer so ein bisschen an das Oberthema des Kapitels angedockt. Und dieser Titel, Ich bin nicht dabei, das ist der Name eines der 3 Gedichte, die in dem Band sind. Es gibt dort also ein Gedicht, das steht auf der letzten Seite. Das heißt, ich bin nicht dabei. Und das fasst insofern meine Haltung als Philosoph zusammen, dass ich sage, ja, macht ihr mal, was ihr meint, machen zu müssen. Also Klimarettung, Euro-Rettung, verwaltet eure Demokratie, was immer das sein soll. Aber bitte zählt nicht darauf, dass ich mich mit irgendeiner dieser Agenden gemein mache, sondern ich blicke von außen da drauf und versuche in erhellender Weise zu sagen, was da eigentlich vor sich geht, was da passiert und vor allem auch Gedanken anzubieten, die eben nicht schon 100-mal geäußert worden sind. Also Gedanken zu denken, die noch nicht machtpolitisch vernutzt und eingespannt sind. Und insofern, ich bin nicht dabei, ist so etwas wie ein Motto. Es ist aber nicht im Sinne einer arroganten, bösen Abgrenzung gemeint. Es ist mehr so gemeint wie, ja, aber ihr werdet verstehen, wenn ich als Philosoph was beitragen will, dann muss ich von außen auf die Dinge schauen und mir meine Unabhängigkeit bewahren. Deswegen heißt es in diesem Gedicht auch, ich bin nicht dabei, ihr werdet mich nicht in eure Güte verhaften. Ja, also ich werde mich nicht irgendeinem Begriff dessen anschließen, was jetzt angeblich alternativlos und unbedingt geboten sein soll. Das können die anderen machen.
Also als Philosoph ein neutraler Zugang, das ist so der Punkt, glaube ich. Und ich finde es sowieso immer unwahrscheinlich interessant, und du hast es auch im persönlichen Gespräch gesagt, dass du sehr viel Zeit darauf verwendest, die passenden Titel zu finden. An einen Titel erinnere ich mich allerdings leider nur sinngemäß, dass du geschrieben hast, ihr wurdet einfach falsch informiert. Also dass es auch darum geht, was für eine Informationslage wir haben, damit wir eben überhaupt wissen, was los ist. Und da ist diese einseitige Informationsgebung natürlich ein großes Problem und schön, dass du da, ja,
Ja,
das.
das war eine Kolumne, die habe ich zu Weihnachten geschrieben, die hieß, du wurdest einfach falsch informiert. Und das ist ein Text, wie ich ihn manchmal schreibe. Und man findet auch in diesem Band einige solche Texte. Das ist ein Text, der jetzt vielleicht inhaltlich gar nicht so wahnsinnig viele neue Erkenntnisse bringt. Aber er ist so komponiert, dass er wie eine hoffentlich produktive Provokation wirken kann. Denn ich nehme da die beiden Narrative über den Ukraine-Krieg und über die Corona-Maßnahmenkrise auf und wende sie rhetorisch ein bisschen, aber vorsichtig gegen den Leser und sage, na, was hast du da nicht alles geglaubt aufgrund ein paar weniger Medienberichte aus immer denselben Quellen? Und was hast du dann nicht alles für komische Dinge auch mitgemacht? Ja? Und ich ende dann bei dem Text in der Aufforderung, meine Güte, denk über deine Lesediät nach. Nicht? Die Tagesschau schaut nicht einfach auf den Tag, genauso wenig wie der Weihnachtsmann die Nacht weiht oder der Faktenchecker einfach nur die Fakten checkt. So einfach ist die Welt nicht gemacht. Du musst sozusagen investieren, wenn du ein mündiger Bürger sein willst, in eine gut diversifizierte Lese- und Hördiät. Und es reicht eben nicht, abends auf den Gong zu warten und dann nochmal umzuschalten auf einen anderen öffentlich-rechtlichen Sender, um ein Bild von der Wirklichkeit zu gewinnen. Das reicht einfach nicht.
Sehr gut, ich hätte jetzt fast gesagt, die EZB ist eben auch kein Geldhüter, ja, so wie der Zitronenfalter keine Zitronenfalte. Aber
Ja.
gut,
Das sind Währungshüter, Benjamin, nicht Geldhüter, Währungshüter.
die Menschen sollen sich das anschauen und selbst urteilen. Bleiben wir dabei. Du wurdest auch geehrt, die stilistische Klarheit und Prägnanz seiner Texte. Auf Basis dieser Klarheit erhielt er 2022 den Jürgen-Moll-Preis. Also wunderbar. Ich denke, wir wissen so ein bisschen, mit wem wir es zu tun haben. Und jetzt gehen wir mal ans Eingemachte. Und du hast es schon erwähnt, wir sprechen in gewisser Weise schon über die Rolle der Intellektuellen. Vielleicht sind sie auch nur Pseudo-Intellektuelle. Und natürlich über die Rolle der heute neuartigen Faktenchecker. Korrektiv und Co. sind da zu nennen. Und ja, man könnte auch sagen, Faktenchecker oder lieber die eigene Vernunft. Auch da wieder breites Informationsspektrum und der Mensch selber sollte dann mittels der eigenen Vernunft sich selber ein Urteil bilden und nicht stumpf gehorchen oder sagen, ja, wenn das faktengecheckt ist, dann ist das so, dann glaube ich das. Also mich würde hier interessieren, ja, was du davon hältst und wie vielleicht auch die Narrative die Menschen so prägen, dass sie ihre eigenen Präferenzen nicht mehr ausleben. Ich habe das mal in einem Beitrag Präferenzunterdrückung genannt. Und ja, wie dient das auch dieser milliardärsplanwirtschaftlichen Kaste und wie bespielt sie die Menschen? Und ja, die Rolle der Intellektuellen letzten Endes,
Ja,
Pseudo-Intellektuellen.
jetzt hast du ja eine Atombombe von Frage abgeworfen mit 5 oder 6 Aspekten. Wir wollen mal sehen, ob ich die alle
Aber
aufgreifen kann. Aber
das
das
wird
ist
dich nicht
okay.
überfordern.
Das überfordert mich nicht. Nein. Also fangen wir vielleicht mal an bei dieser Faktencheckerei. Und da bin ich jetzt mal ganz Philosoph. Also prinzipiell ist es doch so, wenn du oder ich oder irgendein anderer unserer Zuhörer sich öffentlich äußern will und dazu einen Artikel schreibt, ein Essay oder ein Interview gibt über ein bestimmtes Thema, dann wird er sich über die Tatsachenbehauptungen informiert haben, die er dort als wahr verwendet. Und das ist eine gute Definition von Faktum, nicht? Ein Faktum ist eine im Diskurs als wahr beanspruchte Behauptung. Das ist ein Faktum. Es gibt die Tatsachen in der Welt und es gibt die Behauptungen über die Welt, dass genau das und nichts anderes der Fall ist. Und wenn ich eine solche Behauptung anstelle und im Gespräch einfach davon ausgehe, dass sie wahr ist, dann beanspruche ich die als ein Faktum. Wichtig ist aber, und da gibt es etwas zu verstehen, was oft untergeht, wichtig ist aber zu verstehen, dass es nicht so etwas gibt wie ganz einfach jungfräuliche Tatsachen über die Welt, also jungfräuliche Wahrheiten, die mit unseren Begriffen und unserer Erkenntnisperspektive gar nichts zu tun haben. So einfach ist es eben nicht. Ich gebe mal ein Beispiel. Nehmen wir an, wir beide sind als Journalisten unterwegs und wir gehen durch die Stadt und wir sehen, da ist eine Explosion passiert in der Stadt. Und du hast vielleicht deine Netzwerke und deine Lesediät und deine Vorkenntnisse und du sagst an deine Nachrichtenagentur, also hier hat ein Terroranschlag stattgefunden. Ja? Und ich betrachte das und weiß, nee, nee, Das ist der Pyromane, mein Nachbar, der im Keller Sprengstoff gelagert hat. Dann werde ich die Feuerwehr anrufen und sagen, da ist ein Sprengstoffunfall passiert. Das sind beides Tatsachenbehauptungen über die Welt, die ich als wahr beanspruchen möchte und die ich im Diskurs auch durchsetze. Also wenn wir uns darüber unterhalten, dann will ich meine Version der Geschichte durchsetzen. Nein, nein, Benjamin, das waren nicht die Terroristen. Das war mein pyromanischer Nachbar mit seinem TNT-Lager im Keller. Das ist da passiert. Das ist jetzt ein bisschen humoristisch. Was ich damit sagen will, ist, ein Faktum kommt von Lateinisch etwas herstellen, etwas zusammenstellen, ja? Das heißt, ein Faktum ist immer Begebenheiten in der Welt plus die Beurteilung dessen, der sie betrachtet. Das ergibt dann ein Faktum. Und man kann sich lustig machen über Donald Trump, als er früher sagt oder als seine Sprecherin einmal sagte, es gäbe ja auch alternative Fakten. Ja, aber wenn man mal aufhört, über den Herrn zu lachen und über seine Sprecherin, dann hat er in dem Punkt eigentlich recht. Ja, denn auch zwei Wissenschaftler, die sich darüber streiten, ja, wie das jetzt zu verstehen ist mit diesem Molekül, so oder anders, die führen auch Tatsachenbehauptungen ins Feld, von denen sie sagen, das ist wahr, das sollten wir als Faktum akzeptieren, gemeinsam. Und dann sagt der andere, nein, ich sehe dieses Molekül und seine Wirkung ganz anders. Und dann gibt es einen Austausch darüber. Das heißt, das Faktum ist, was wir beide gemeinsam im Diskurs als wahr akzeptieren. Aber der Erkenntnisprozess ist eben genau die Abwägung unterschiedlicher Behauptungen, dass dies das richtige Faktum ist oder nicht doch eher das. Und wenn man diesen Prozess kennt, ja, dann müssen alle Alarmglocken angehen, wenn jemand sagt, ich bin Faktenchecker, denn das bedeutet, dass er sich als Instanz der letztendlichen Wahrheitsfestlegung für dich und für mich und für alle, die am Diskurs teilnehmen, aufspielen möchte. Und das gibt es in einer offenen Gesellschaft nicht. In einer offenen Gesellschaft werden die Tatsachenbehauptungen laufend verhandelt und als Faktum gilt nur das, was tatsächlich eine überwältigende Evidenz für sich hat und was in der Sprechergemeinschaft fast niemand, der bei Sinnen ist, noch bezweifelt. Aber es ist ein relativ hoher Standard. Und deswegen, alle Alarmglocken müssen schrillen, wenn jemand noch gar mit Regierungsgeld, wie es bei Korrektiv der Fall ist, ja, behauptet, er würde jetzt mal auf den Diskurs anderer Leute gucken und korrigieren, was die so alles an bloß vorgeblichen Fakten vorbringen. Das ist eine Wahrheitsschiedsstelle und die ist immer in einem strukturellen Interessenkonflikt mit ihren Finanziers. Und deswegen sage ich, wir brauchen keine Faktenchecker, wir brauchen einen gut, solide, mit soliden Businessmodellen finanzierten Journalismus mit möglichst vielen Stimmen. Dann können die Bürger sich selber eine Meinung bilden. Wir brauchen keine teils regierungsfinanzierten oder milliardärsfinanzierten Meinungstüffs, die uns sagen, was als wahr gelten darf und was nicht. Das ist bloß umgekehrte Zensur.
Ja, sehr gut. Also keine zwangsfinanzierten Medien. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig anzufügen aus freiheitlicher Sicht. Und natürlich, du hast es wunderbar gesagt, ich beginne auch sehr gerne mit dem Satz gesunder Menschenverstand, Korrektiv, Faktenchecker, gesunder Menschenverstand, offene Gesellschaft. Kann man mal ein bisschen drüber nachdenken. Und ich finde, du hast das sehr, sehr gut aus deiner Perspektive, aus deiner neutralen Perspektive geschildert. Kommen wir
Benjamin, ich
nun.
möchte noch einmal einhaken bei einem Punkt hier. Ich bin nicht generell der Meinung, dass es kein zwangsfinanziertes Medium geben darf. Die Frage ist, zu welchem Zweck ist das Medium da und wie wird es gemanagt? Ich bin nicht prinzipiell gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sonst würde ich da auch nicht hingehen heutzutage, aber ich bin gegen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo obere Chargen Parteibücher tragen und wo Rundfunkräte, die ihrerseits in Parteifreundeskreisen organisiert sind, die Führungskräfte ernennen können. Denn das bedeutet ja faktisch, dass man überhaupt keine ernsthafte Regierungs- und Gesellschaftskritik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten kann, außer die Missstände werden so offensichtlich, dass sie nicht mehr, sagen wir mal, freundlich behandelt werden können, sondern beim Namen genannt werden müssen. Ja? Also ich bin für einen reformierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der kontrolliert wird durch Bürgerräte, das heißt durch aus der Bevölkerung ausgewählte Gruppen von Menschen, die dann auch das Recht haben, wie heute die Rundfunkräte, die oberen Führungskräfte auf Zeit einzustellen und auch auszutauschen und die dann wirklich aus Sicht der Bevölkerung, des Normalbürgers beurteilen, ob hier wirklich Pluralität, Staatsferne, Diskursivität, kontroverse Diskussion gegeben ist. Also ich bin da
Ja.
wahrscheinlich nicht so radikal eingestellt wie du, dass ich sage, es darf gar kein zwangsfinanziertes Medium geben. Nee, das kommt darauf an, was es für ein Medium ist.
Gut, es ist kein Thema, dass wir da unterschiedliche Positionen haben. Ich finde auch deinen Vorschlag auf jeden Fall deutlich besser als das, was wir heute erleben. Und ja, aus meiner Sicht wäre das akzeptabler als das, was wir jetzt gerade vorfinden. Natürlich ist es auch total pervertiert und ja, wurde mehr oder weniger gleichgeschaltet. Nicht nur die öffentlich-rechtlichen Medien, sondern auch die großen Privatmedien, die sind ja ähnlich unterwegs. Aber gut, ich denke, dass das Thema, da können wir einen Haken dran machen. Wichtig ist auch, dass wir die Spaltung überwinden. Und das ist der nächste Punkt. Und du hast das sehr schön in deinem Buch im Moralgefängnis geschrieben, dass wir eben die Spaltung verstehen sollten und überwinden sollten. Und du hast es auch sehr schön ausgeführt im Gespräch mit Daniele Ganser, beziehungsweise er hat es mir gegenüber ausgeführt, dass es immer darum geht, die Angst der anderen zu verstehen. Weil die unsere Seite hatte Angst vor der Übergriffigkeit des Staates, die andere Seite hatte Angst vor dem, wie ich es nenne, Bacillus Maximus. Und insofern waren beide Ängste vielleicht begründet. Und es wäre vielleicht auch damals, muss ich mich selber auch hinterfragen, selbstkritisch, vielleicht ab und an ratsam gewesen zu verstehen, ja Mann, der Gegenüber hat tatsächlich Angst davor. Und das ist natürlich in dieser ganzen aufgeladenen emotionalen, ja, Debattenumfeld seinerzeit ist das verloren gegangen. Allerdings, die Spaltung ist natürlich auch stets ein Mittel zur Herrschaft gewesen, seit jeher. Wie können wir die Spaltung überwinden? Zum Beispiel, indem man versucht, überall und alle Medien zu besuchen und dort aufzutreten. Das ist ein Punkt. Aber was siehst du an Punkten? Was kann jeder Einzelne tun, neben der Tatsache, dass er sich in die Angst des anderen hineinversetzt?
Ja, also erstmal zu der Frage der Angst. Tatsächlich ist es ja so, dass Angst einen lähmenden und verdummenden Effekt auf den Menschen hat. Und zwar kurzfristig und auch langfristig. Also man kann das sogar, ohne jetzt dazu Neurologieprofessor sein zu müssen, ja, aber die Teile unseres Gehirns, die am tiefsten in unserem Kopf liegen, also Richtung Schädelbasis sozusagen, man könnte sagen, unser Reptiliengehirn, was dafür zuständig ist, dass wir entweder kämpfen, fliehen oder uns totstellen im Ernstfall. Ja, die ältesten Teile unseres Gehirns, die werden sozusagen optimal bedient in dem Moment, wo wir meinen, dass eine Gefahr auf uns zukommt. Und der Neokortex, also der Teil hier hinten, der für die kritische Reflexion zuständig ist, der uns also von der unmittelbaren Begebenheit erlaubt, uns zu distanzieren und einen kreativen Lösungsansatz zu finden für das vorliegende Problem. Ja, der wird sozusagen minder durchblutet und auch regelrecht mit einer Art Umleitung umgangen, sodass wir sofort handlungsfähig sind. Ja, das muss man erst mal wissen. Das heißt, wenn jemand Angst hat, dann gibt es von einem ganz normalen Beobachterstandpunkt erstmal Anlass zu der Schlussfolgerung, also im Moment werde ich mit dem bestimmt nicht Gründe austauschen. Das hat wenig Sinn. Ja? Wenn jemand Angst hat, dann ist angezeigt, den anderen zu beruhigen, damit er wieder nachdenken kann. Und dann kann man ins Gespräch kommen. Deswegen ist es natürlich besonders fatal, wenn in der Öffentlichkeit durch Panikmache, auch durch gezielte politische Panikmache, der Eindruck einer unmittelbaren Bedrohung erzeugt wird. Denn das führt dazu, dass wann immer die Menschen sich den Nachrichten der Politik zuwenden, also eigentlich genau dem Ort, wo der Meinungsaustausch und der Informationsaustausch passieren soll, wenn sie dort sofort in Narrative verfallen, die angstbesetzt sind. Die Erde brennt uns ab wegen der Klimaveränderung. Der Russe marschiert morgen in Europa ein. Das Virus wird uns oder einen nahen Verwandten töten. Die Staatsverschuldung wird uns verschlingen. Ich könnte jetzt noch lange, lange so weitermachen. Ja? Diese gesamte angstbetonte Politikvermittlung ist eine Art Gehirnlähmungsprogramm. Und das muss man erst mal verstehen. Und wenn Menschen sich in so einem Gehirnlähmungsmodus befinden, dann sind sie leichter steuerbar als sonst. Das ist richtig, weil sie folgen dann dem, der die Mehrheit zu repräsentieren scheint. So. Und das ist natürlich fatal, weil dann eine Gruppendynamik entsteht, in der die, die nicht folgen wollen, zu Verrätern am heilbringenden Kollektiv werden. Das ist natürlich eine Katastrophe. Matthias Desmet und Hannah Arendt haben das beschrieben als Formierung von Massen, ja, die dann durchaus wie Lemminge an einem Leitnarrativ angstgetrieben bis zum Alleräußersten gehen können, in dem Bewusstsein damit irgendwie doch das Richtige zu tun. Also all das ist diese Geschichte der Angst. Und deswegen habe ich bei meinen Auftritten und Lesungen und auch in meinen Texten immer darauf hingewiesen, wenn jemand Angst hat, ist erstmal Mitgefühl angesagt und nicht Konfrontation. Das ist das eine. Das andere, Benjamin, ist aber, und das ist mir sehr wichtig, Spaltung muss man erstmal richtig verstehen. Spalt, also wenn wir in einer wirklich im körperlichen Sinne gespaltenen Gesellschaft leben würden, dann wären wir jetzt schon geteilt. Dann hätten wir zwei oder drei Staaten und zwei oder drei Regierungen oder aber wir hätten einen innerstaatlichen Bürgerkrieg. Das haben wir aber nicht. Das heißt, was kann denn dann Spaltung bedeuten? Und Spaltung bedeutet meiner Meinung nach ganz einfach, dass die politischen Angelegenheiten, also die, die wir als Bürger miteinander verhandeln sollen, die werden moralisiert. Das heißt, ich sage, also, dass der Benjamin Mutlak sich gegen die Europäische Zentralbank, Währung wehren will, gegen den digitalen Euro, ja, das zeigt nur, dass er in Wahrheit, ja, ist ihm das völlig gleichgültig, wenn korrupte Milliardäre Geldwäsche betreiben auf Kosten der armen Leute. Das ist ihm völlig egal. Benjamin Mutlak ist nämlich so ein gewissenloser Typ. Das ist eine Moralisierung einer politischen Frage. Und wenn ich das tue, dann hast du nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, Moment, das ist eine Moralisierung einer politischen Frage, da mache ich nicht mit, reden wir doch wieder über Sachgründe. Das wäre die weise Antwort. Die meisten Menschen reagieren aber nicht so. Die meisten Menschen fühlen sich persönlich angegriffen, sie fühlen sich als böser Mensch bezeichnet und sie werden dann zwei Dinge tun. Sie werden erstmal sagen, ich bin kein böser Mensch. Sie werden sich verteidigen und sie werden versuchen, sich mit denen zusammenzuschließen, die nicht glauben, dass sie ein böser Mensch sind. Ja? Und dann hat man plötzlich ein Gegeneinander von Fraktionen, wo es nur noch darum geht, dass man sich in seiner Fraktion in Sicherheit bringt und die Sachdiskussion verstirbt vollkommen. Moralisierung von politischen Angelegenheiten, das ist die Tätigkeit der Spaltung. Und das kann jeder, das kann die Putzkraft des Bundeskanzlers im Prinzip genauso gut machen mit ihrer Sprache und ihrem Auftreten wie der Bundeskanzler. Das Problem ist nur, wenn der Bundeskanzler es macht, dann erreicht er damit potenziell Dutzende von Millionen Menschen. Aber Spaltung würde ich würde dafür werben, Spaltung als eine bestimmte Art von Tätigkeit zu verstehen, nämlich die Moralisierung von politischen Fragen, die aus politischen Gegnern Feinde macht auf der menschlichen Ebene. Und daraus müssen wir aussteigen. Auch deswegen, ich bin nicht dabei. Ich werde niemals sagen, ja, wir müssen unbedingt was gegen den Klimawandel unternehmen. Alles andere wäre unverantwortlich künftigen Generationen gegenüber. Sowas würde ich niemals sagen. Also ganz unabhängig von meiner Einschätzung dieser Klimawandelgeschichte. Sowas würde ich niemals sagen, weil das nämlich impliziert, dass alle, die den Klimawandel nicht so wichtig finden und auch nicht so menschengemacht finden wie vielleicht andere, dass das irgendwie verdächtige Individuen sind. Nö, das sind einfach Menschen, die eine andere Ansicht haben. Ja, aufgrund von einer anderen Erfahrungsgeschichte als ich. So. Und ich werde die deshalb nicht als schlechtere Menschen darstellen als mich selber. Auch insofern, da bin ich einfach nicht dabei, sondern ich möchte, dass die Menschen verstehen, so funktioniert Moralisierung, so wird man gegeneinander aufgehetzt und so kann man auch übrigens selber andere gegeneinander aufhetzen. Und daraus müssen wir aussteigen, wenn wir wieder sachbezogen Politik diskutieren wollen.
Ja, sehr guter Punkt. Das lenkt ab von den Sachfragen. Ohnehin, auch diese Rechts-Links-Denke ist da sehr, sehr hinderlich und Spaltung lebt vom Mitmachen. Insofern, ich bin nicht dabei, ist die passende Antwort an der Stelle und sehr gut ausgeführt. Kommen wir zu Work-Life-Gesellschaft. Ich sage gerne auch mal Life-Life-Gesellschaft. Du hast das schön überschrieben. Zeitgeistiger Unfug oder Schlüsseldiskussion? Und nach meinem Empfinden ist es so, dass der ein oder andere vielleicht, ja, wir kennen das. Bürgergeld etc., der ein oder andere nicht den idealen Blick und die Ideen hat darauf, was tatsächlich Wohlstand schafft. Ja, nach dem Krieg die etwas freiere Marktwirtschaft als heute, das ist der Wohlstandsmotor gewesen. Es war kein Wirtschaftswunder, es war einfach nur mehr Marktwirtschaft als heute. Und jetzt haben wir die Situation, dass man sich die Frage stellen muss, Wollen die Menschen nicht mehr anderen Menschen dienlich sein? Folglich wollen sie nicht mehr produktiv tätig sein? Streben sie danach nach dem Free Lunch? Und was meinst du mit diesem, oder wie beantwortest du die Frage, die du dir selbst gestellt hast? Zeitgeistiger Unfug oder Schlüsseldiskussion?
Ja, also habe ich alles gehört. Ich will aber einer kleinen Ausführung von dir zunächst mal widersprechen. Ist ja auch ein bisschen die Wurzel in so einem Gespräch. Ja?
Unbedingt, ja.
Also nach dem Zweiten Weltkrieg ist nicht einfach nur die tolle Marktwirtschaft passiert. Das ist einfach nicht wahr. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist auch eine ganze Menge passiert, was mit der konkreten Wirtschaftsform erstmal sehr wenig zu tun hatte. Also bis in die 70er Jahre gab es sogar in der DDR substanzielle Wachstumsraten, weil nämlich einfach so wahnsinnig viel wieder aufzubauen und neu zu begründen war. Weil Deutschland hatte ja massive Kriegsschäden an Infrastruktur im Städtebau, in der industriellen Infrastruktur erlitten, hatte einen großen Arbeitskräftemangel. Das heißt also, ein enormer Bedarf musste erst einmal wieder gedeckt werden an sehr basalen Dienstleistungen und es wurden sehr viele langwertige Investitionsgüter, Häuser, Industrieanlagen, Infrastruktur, Leitungsnetze neu geschaffen. Ja? Und das ist natürlich auch erstmal in jeder Abwicklungsform wirtschaftlicher Tätigkeit führt das erstmal zu einem starken und langanhaltenden Wachstumsimpuls. Deswegen ist es nicht nur die herrliche Marktwirtschaft gewesen. Das wollte ich nur
Wenn ich
angemerkt
da kurz
haben.
darauf antworten darf noch.
Na, natürlich darfst du darauf antworten. Nimm mich auseinander. Ja?
Also das selbstverständlich liegst du da richtig, dass man da auf einem anderen Niveau startete und sich befand als heute. Meine Ausführungen, jetzt kann ich das ja auch ein bisschen breiter dann ausführen,
Na
zielten eher
klar.
darauf ab, dass wir eine Staatsquote von etwas über 30% hatten. Heute sind wir im Bereich der 50%. Das heißt, die Produktivkräfte werden dann natürlich immer mehr zurückgedrängt, wenn die staatliche Aktivität höher ist. Das war mein Punkt. Und der nächste Punkt ist natürlich, dass Ludwig Erhard die Preise freigegeben hat. Dann gingen sie erstmal errechnet um 10% hoch. Das gab natürlich einen Knall. Aber vorher wurden sie halt bewirtschaftet, künstlich niedrig gehalten. Und wenn die Preise niedrig gehalten werden, dann wirkt sich das auf die Menge aus.
Ja.
Die Regale waren leer, der Schwarzmarkt blühte. Und durch die Freigabe der Preise hatten wir tatsächlich wieder in Deutschland Knappheitssignale. Also die relative Knappheit spiegelte sich dann in den Preisen wider und
Ja.
so konnte dann sich
So.
diese Marktwirtschaft ausbreiten.
Und
Natürlich, selbstverständlich hast du recht, dass sehr viel zu tun war, sehr viel wieder aufzubauen war und dass die Menschen auch einfach nach vorne blicken wollten. Also es war auch, ich glaube, eine ganz andere Generation, als das heute der Fall ist. Ich könnte meine Frage vielleicht auch an der Stelle noch ein bisschen ergänzen, dass die damals aus diesem Elend raus wollten. Heute sind viele, ja, man kann sagen, ich denke, nenne es auch gerne die wohlstandsinduzierte Denkfaulheit, ja, dass die Menschen eben durch den Wohlstand, durch diese Sättigung einfach so ein bisschen, ja, vielleicht zu hedonistischen Lebensstil pflegen und nicht mehr wirklich anpacken wollen, dass sie auch nicht die Grundprinzipien der Marktwirtschaft so richtig verstanden haben, mehr. Und
also,
das ist etwas, also das ist eine komplexe Frage, aber
ja, das ist komplex, ja.
letztlich geht es eher darum, dass du es eigentlich mit dieser Überschrift sehr gut eingegrenzt hast, also, dass du gesagt hast, zeitgeistiger Unfug oder Schlüsseldiskussion. Und wir können es
Ja.
da vielleicht auch ausweiten und sagen, ja, meine Güte, hat es vielleicht auch verdammt viel in der Tiefe mit der Prägung zu tun und dass viele eben satt zur Welt gekommen sind und auch satt geblieben sind, und dass sie damals extrem hungrig waren und
Ja.
deswegen auch ganz anders geprägt und einen ganz anderen Antrieb hatten als die heute, ja?
Also ich mag jedenfalls erstmal diese Betrachtung aus den typischen Erfahrungen der Generation heraus, die Leitmotivationen zu erklären, die man heute sieht. So eine Betrachtung ist erstmal sehr positiv, weil sie nicht verhetzend ist, ne? Sondern weil sie sagt,
Genau.
okay, was haben die denn für Erfahrungen gemacht, die Menschen, und was haben sie daraus für sich geschlossen? Ich würde gerne einen Punkt stark machen, den du vorhin erwähnt hast, und der, glaube ich, der in der vielleicht. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber vielleicht wird er in der Breite der Bevölkerung nicht so richtig verstanden. Und ich glaube, da sind Liberale bis hin zu libertäre Vordenker sehr wichtig. Jeder Euro, der von meinem Lohnzettel in irgendeiner Form verschwindet, gehört zur Staatsquote. Das muss man erst mal sagen. Also wenn ich 100 Euro Lohn bekomme und davon verschwinden 50 Euro, dann meint man, wir haben eine 50% Staatsquote. Erstmal, um die Definition klar zu bekommen. Ja? Das heißt, in irgendeiner Form wird von den 100 Euro, die mir jemand für meine produktive Arbeit zu zahlen bereit ist, werden ungefähr 50 einbehalten. Ich weiß ja, sind das gerade 50 in Deutschland? Ungefähr,
Es ist
vermute
also, wenn man sauber rechnet, ist es deutlich mehr aufgrund der Tatsache, dass der Arbeitgeberanteil, der sogenannte, auch vom Arbeitnehmer mit erwirtschaftet werden muss, weil es sich sonst
ja.
nicht rentiert, den Arbeitnehmer
Ja.
als Arbeitgeber zu beschäftigen. Das heißt
Und Benjamin,
also
ja?
dann kommen wir im Grunde eher im Bereich der 70% und höher, wenn man alles mit reinrechnet. Also alle
Und ja,
Zwangsabgaben des
denn
Staates.
eine Sache, die vielleicht auch nicht genug verstanden wird, ist, also nehmen wir mal an, ich habe jetzt meine 50 Euro in der Tasche, nachdem 50 schon verschwunden sind auf meinem Lohnzettel, ja? Dann gehe ich mit denen einkaufen und bezahle auf meinen Einkauf zum großen Teil 19% Mehrwertsteuer. Und dort wird im Konsum sozusagen nochmal was von meiner Kaufkraft wegbesteuert. Ja? Und worauf ich einfach hinweisen möchte, ist, da möchte ich für eine differenzierte Sichtweise werben. Wenn jemand sagt, die Staatsquote ist zu hoch, dann sagt er damit nicht automatisch, wir wollen soziale Kälte und Sozialabbau, sondern man sagt damit nur, und soweit gebe ich dem völlig recht, ist das wirklich so, dass eine Rentenversicherungsverwaltung, das Bundesfinanzministerium, mein Landesfinanzministerium, meine Kommune, die von mir Gebühren abzieht und so weiter und so fort, dass die alle besser beurteilen können, was mit meinem Euro passieren soll als ich. Und da sehe ich ein großes Problem. Also, wenn ein solcher großer Teil des Geldumsatzes einer Volkswirtschaft in zentrale institutionalisierte Hände erstmal wie mit so einem Staubsauger abgesaugt wird und dann wieder verteilt wird, dann gibt es tausende Gelegenheiten für eine staatliche Fehlsteuerung des wirtschaftlichen Geschehens im Land.
Ja.
Und das ist eigentlich der Einwand, den ich habe gegen eine zu hohe Staatsquote. Und ich betrachte sie heute auch als zu hoch. Da müssen wir ganz sicherlich strukturell auch rangehen. Wie? Da bin ich nicht der große Experte dafür.
Also
Aber
ein Punkt.
grundsätzlich sehe ich, habe ich Sympathie für dieses Argument.
Also ein Punkt. Also das eine ist die Abgabenlast oder ich nenne es auch gerne Bewirtschaftungsquote, das sind eben diese 70%, das ist genau das, was du gesagt hast. Wenn das lässt sich schwer errechnen, weil jeder andere Konsum- und Investitionspräferenzen hat. Ja, also ich
Ja.
habe das mal getan, ich kann dir das auch gerne mal schicken, ich werde dazu auch nochmal ein Video machen. Und da komme ich eben für einen durchschnittlichen Arbeitnehmer in Deutschland auf etwas um die 70%. Aber das ist die Abgabenlast, die er zu tragen hat, die sich, wie gesagt, schwer. Ich weiß nicht, wie viel jeder einzelne Auto fährt und CO2-Abgabe, Steuer auf die Steuer. Jetzt war ich auf Teneriffa, da bezahlst du 1,18 € für den Liter Diesel. Hier bist du im Bereich 1,50. Ne? Also auch.
Ein anderer Aspekt, Benjamin, den wir aber zumindest auch nennen müssen, wir werden das nicht ausdiskutieren können, aber den wir auch nennen müssen, ist, natürlich steht ja dieser Besteuerung, und das ist faktisch ja alles Besteuerung erstmal, ja, auch wenn es unterschiedliche Namen trägt, dem steht natürlich auch eine Leistung entgegen, nicht? Also, es werden davon Schulen, Infrastruktur, Verwaltung, ein gesetzgeberischer Apparat bezahlt. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Aspekt der Diskussion. Steht eigentlich die Leistung, die wir erhalten für diese massive Besteuerung, in einem vernünftigen Verhältnis zu dieser Besteuerung? Das ist noch ein anderer Aspekt. Aber sag mal, wollten wir noch auf diese Work-Life-Geschichte eingehen?
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Nur noch den einen Punkt zu Ende. Das eine ist die Abgabenquote, das andere die Staatsquote. Die Staatsquote wird eben berechnet von der Wirtschaftsleistung. In der Wirtschaftsleistung ist aber selber die Staatstätigkeit drin. Ludwig von Mises hat diese Modellierung sehr kritisiert. Ich möchte da jetzt auch gar nicht zu tief einsteigen. Nur der Punkt, den du gerade ausgeführt hast mit der Leistung. Auf der einen Seite sind es die Kosten, die verursacht werden, auf der anderen Seite die Preise. Und die Preise, das ist genau das, auf das der Staat nicht zurückgreifen kann, weil es eben keine Preistendenzen gibt. Und wenn es keine Preistendenzen gibt, dann weiß man nicht, was wo wie knapp ist und was wo wie im Überfluss vorhanden ist. Und deshalb kommt es eben zu dieser Fehlallokation der Ressourcen. Aber jetzt kommen wir
Ja.
dann doch mal
Das
endlich.
will ich aber trotzdem noch einmal übersetzen, weil du wirst ja durch mich in diesem Podcast ein paar Hörer bekommen, die nicht im libertären Milieu zu Hause sind. Und die werden einen Satz nicht verstehen, wenn du sagst, es gibt keine Preissignale. Das muss man erläutern. Und ich will das mal ganz kurz tun. Also es gibt in der Wirtschaftswissenschaft eine schon lange vor sich gehende Debatte darüber, ob die Preise zum Beispiel für Unternehmensanteile, für Aktien, ja, ob die einer nachvollziehbaren Logik folgen die man sozusagen empirisch herauskristallisieren kann, oder ob sie tatsächlich zufällig sind, ja, in letzter Konsequenz. Und du hast jetzt die These vertreten, dass es keine Preissignale gibt. Das ist eine Positionierung in dieser Debatte. Also du sagst, dass tatsächlich, wenn man sich noch so viele Verlaufscharts anguckt von Aktien und
Also,
anderen Preisen, man wird darin keine Gesetzmäßigkeit finden können.
ich sage, dass den Zentralplanern die Informationen fehlen, weil sie keine Preisverläufe haben, weil sie nicht wissen, wo was knapp ist. Ein Beispiel kann man nennen, zum Beispiel den Fieberhustensaft für Kinder. Da hatte man einen Preis festgesetzt, der über viele Jahre galt. Und dieser Preis hat dazu geführt, dass es irgendwann nicht mehr wirtschaftlich war, diesen Hustensaft in Deutschland anzubieten, weil eben die Transportkosten und alles Mögliche gestiegen sind. So, und das hat eben dazu geführt, dass es zu Knappheit kam. Ja, und das war ein fixer Preis. Man könnte jetzt den Mietendeckel noch nennen als Gegenbeispiel und als Beispiel in dem Bereich oder auch das Lohnpreisdiktat, Mietpreis, Mindestlohn genannt, etc. Ja, und
Ja,
der Punkt ist
jedenfalls ein sehr,
einfach,
sehr interessantes Feld auf jeden Fall.
der Punkt ist einfach, dass die marktwirtschaftlichen Strukturen eben Preisverläufe ergeben durch den freiwilligen Tausch der Menschen und dadurch werden die Ressourcen eben anders allokiert, als wenn das Zentralplaner machen. Die haben das Wissen nicht. Ja, das ist natürlich ein weites Feld, das ist selbstverständlich so. Aber an diesem Kalkulationsproblem, an diesem Informationsproblem scheiterten letzten Endes auch sämtliche planwirtschaftlich organisierten Länder. Gut, kommen wir nun
Jetzt aber
endlich,
doch
aber.
mal zu der Frage von Work-Life-Balance, oder?
Ja, ist es
Da
zeitgeistiger
wollten wir
Unfug
hin.
oder ist es eine Schlüsseldiskussion? Und genau der Punkt ist, dass diese Diskussion, die wir gerade geführt haben, über Planwirtschaft, Marktwirtschaft, über all diese Dinge, diskutieren da die jungen Menschen überhaupt noch drüber, frage ich mich. Und das im Grunde gehört das schon in gewisser Weise zusammen, was wir gerade thematisiert haben.
Also ich werde diese Woche 45. Ich kenne also junge Menschen auch nur vom Hörensagen. Ja. Und also meine Kinder, die sind 13, 11 und 6, die diskutieren da noch nicht drüber. Soweit kann ich berichten. Aber es ist schon trotzdem, ich habe ja nicht ohne Grund mir dieses Thema für einen der Essays ausgesucht. Ich persönlich gähne ganz furchtbar, wenn ich diese unendliche, ich möchte fast sagen, ja, Salbaderei höre über die richtige Balance aus Leben und Arbeit. Denn das entspricht überhaupt nicht meiner eigenen Lebensphilosophie. Ja? Und zwar folgendes. Wenn man sagt, ich brauche eine Balance aus Leben und Arbeit, dann hat man damit etwas ausgedrückt, was vielleicht gar nicht allen so klar ist. Nämlich man drückt damit aus, dass die eigene Arbeit so etwas ist wie eine feindliche Gegenmacht zu dem, was ich eigentlich tun möchte, nämlich leben. Ja, also man tut so, als wäre das Leben hier und die Arbeit dort. Und die Arbeit ist also eine Existenzgefährdung für meinen glücklichen Lebensvollzug. So, das ist erstmal in dieser Aufteilung, in dieser Dichotomie von Arbeit und Leben schon mal mit drin. Die ist natürlich logisch auch völliger Unfug, nicht? Denn Arbeit ist klarerweise in der Abstraktionsebene ein Unterbegriff von Leben. Das ist Arbeit, das ist Leben. Das Leben ist das übergeordnete Phänomen, nämlich der Begriff für das insgesamt all unserer Erfahrung, die Summe all unserer Erfahrung. Und da ist natürlich die Arbeit nur ein Teil. Also dieser Begriff ist ein logisches Monstrum. Und dann muss man sich fragen, sind die alle doof, die den verwenden? Antwort ist nein, die sind nicht alle doof. Und da kann man dann der Debatte doch noch so etwas wie einen sachlichen Kern abgewinnen. Nämlich, dass wir ja, und jetzt wird es interessant, wie du darauf reagierst, da bin ich mal gespannt, ja, jetzt kommt was Linkes von mir, nämlich wir sind in einer Zeit nach 30 Jahren neoliberaler Vorherrschaft. Was bedeutet das? Das bedeutet mal ganz in groben Skizzierungen, ja, das bedeutet, dass die gesamte Welt zur Werkbank geworden ist der Industrienation, dass der Kapitalverkehr international massiv liberalisiert worden ist in gleichen Schritten, dass eine massive Verschuldungspolitik weniger leistungsfähiger Drittstaaten gegenüber diesen Industrieländern stattgefunden hat, auch sehr orchestriert durch den sogenannten Washingtoner Konsens, auch etwas, was man mal nachlesen kann. Und das hat in eine Weltordnung geführt, die tendenziell in den Industriestaaten gut qualifizierte, gut bezahlte Arbeitsplätze abgebaut hat und durch billige Dienstleistungsarbeitsplätze ersetzt hat. Ja? Und es hat dazu geführt, dass wir in China, in anderen Staaten, den sogenannten Tiger- oder Drittweltstaaten, den Emerging Markets, einen massiven Aufwuchs und einen Aufholprozess haben in Industrialisierung, Know-how und Bildungsaufbau. Also da ist viel in Bewegung. Das bedeutet aber für die Deutschen, die, sagen wir mal, die Facharbeiternation Deutschland, ja, bedeutet das einen strukturellen Druck, weniger gute Arbeitsplätze, tendenziell schlechtere Bezahlung, ja, längere Arbeitszeiten, höhere Arbeitsverdichtung. So, und wenn man das alles mal so in groben Skizzen aufgeschrieben hat, ja, und wenn man dann noch sieht, dass die psychischen Erkrankungen, die auf Erschöpfung und Desorientierung und Sinnarmut zurückzuführen sind, also Depressionen, Angststörungen und so weiter, auf einem Allzeithoch sind, ne, zusammen auch mit der Nutzung von Psychopharmaka, dann ergibt diese Diskussion von Work-Life-Balance, dass die vielen Menschen plausibel ist, ergibt dann doch einen Sinn. Ne? Man sollte das betrachten als ein Symptom einer zunehmend ausgelaugten Arbeitnehmerschaft, dass sie diese Diskussion so wichtig findet.
Ja, da könnte man viel zu antworten natürlich noch. Also der eine, also aus meiner Sicht befinden wir uns eher im Zeitalter des Hyperinterventionismus, denn ein freiheitlicher Ansatz wäre nicht gewesen, die Banken etc. zu alimentieren und zu retten, in Anführungsstrichen, indem man die Schuldpapiere von Griechenland und Co. herausgekauft hat. Also das sehe ich, dieses Wort Neoliberalismus wird natürlich oft gebracht. Das ist mir bekannt. Wie gesagt, nach meiner Definition sind wir eher in der Zeit des Hyperinterventionismus, in dem alles mit wahnsinnig viel Geld zugeschüttet wird und da natürlich durch das neue Geld ein unglaublicher Umverteilungsmechanismus in Gang kommt. Und da kann ich auch eine Zahl liefern, indem ich das Beispiel bringe, 1970 bis heute. 1970, 71 wurde ja die formale Golddeckung beendet durch Richard Nixon. Damals stand auf dem Papier 35 Dollar eine Unze Gold. Und
Heute
danach
sind es
begann, bitte?
1800 oder wo sind wir
Ja,
heute?
jetzt sind wir im Bereich 3000 Dollar um den
Ah,
Dreh.
okay.
Und das hat dazu geführt, und der Punkt an der Stelle, den ich machen möchte, ist, also erstmal, so diese Zeit des Hyperinterventionismus begann so langsam 1987 nach dem ersten großen Börsencrash und wurde dann 2007, 2008, da kam dann richtig Dynamik hinein. Und während der Corona-Krise hat man ja auch wahnsinnig viel Geld gedruckt und die Staaten und nicht nur die Staaten durchfinanziert. Aber der Punkt, den ich daraus machen möchte, ist, dass ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland ledig, kinderlos, seinen Lohn von 1970 bis heute wurde der nominell um 500% gesteigert. Das Problem ist, er muss zehnmal so lange für eine Unze Gold arbeiten wie 1970. Und da haben wir das Auslaugungsargument, dass die Menschen natürlich über die hohen Steuern, die auch steigen im Zuge der Inflation, also Geldmengenausweitung, dann Teuerung, ja, also Inflation, Geld wird gedruckt, von 1999 bis heute Geldmenge im Euroraum vervierfacht, Euro-Preis gerechnet in Gold verelffacht. So, und auf diese Weise sind die Menschen natürlich ausgelaugt. Und natürlich 500% mehr nominell, das heißt, die Steuerprogression, der Staat schlägt auch deutlich mehr zu. Früher war es so, dass der Spitzensteuersatz beim 15-fachen vom Durchschnittslohn griff. Heute sind es etwas über 1,2 oder so. Das ist ein Wahnsinn, was da stattfindet. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Ich bin der Auffassung, dass wir einen Großteil unseres Wohlstands auf Basis der internationalen Arbeitsteilung begründet haben und dass es eher andere Faktoren sind, die Politik des lockeren Geldes, die Politik des Gelddruckens, also viele Punkte, die dazu führen, dass die Produktivität zum Erlahmen kommt und dass es eben so ist, dass die Menschen weniger, also das, was an Geld leistungslos und ohne Produktivitätsausweitung geschaffen wird, das müssen die Menschen später durch entwertete Arbeit erwirtschaften. Und das ist das, was ich gerade sagen möchte, damit von 1970 bis heute zehnmal so lange arbeiten für eine Unze Gold. Das ist die soziale Gerechtigkeit und die hat natürlich viele Väter und Mütter.
Ich möchte ein paar Aspekte rausgreifen. Das finde ich gerade sehr schön, dass wir nochmal so ein bisschen ökonomisch ins Sprechen kommen, weil ich glaube, da haben wir tatsächlich auch substanziell andere Blickwinkel. Und zwar, Es ist kein Widerspruch, dass wir in einem hyperinterventionistischen Zeitalter leben und dass diese Geschichte, die ich über die Auswirkungen der Globalisierung oder man könnte auch sagen des Neoliberalismus, wie ich es jetzt genannt habe, dass diese Geschichte im Hinblick auf die Arbeitnehmer ungefähr richtig ist, die Arbeitnehmer in den Industriestaaten. Du hast jetzt ja eigentlich nur, in Anführungsstrichen, ich fand es sehr interessant, aber du hast eigentlich nur logisch gesehen eine andere Erklärung gegeben, die genauso zugleich wahr sein kann wie das, was ich erzählt habe. Du hast über eine Geldmengenausweitung gesprochen. Und eine Geldmengenausweitung ist immer eine Intervention in die Politik einer kleinen Einflusselite, die diese Entscheidungen treffen kann. Und da gibt es sehr interessante Dinge zu besprechen, die wir aber heute nicht abdecken können. Aber zum Beispiel die Grundinstitution einer Nationalbank, die also in der Lage ist, Giralgeld zu produzieren. Also noch nicht mal gedrucktes Geld, sondern nur durch eine fiktive Kreation aus
Die
dem
Buchungssatz.
Nichts, durch die Generation, durch das Herstellen eines Buchungssatzes, eine Geldmenge als Schulden in den Markt geben kann. Das ist in sich schon ein hochinteressantes Phänomen und das wird viel zu wenig verstanden in der Öffentlichkeit. Du hast vorhin zum Beispiel auch, warst du kurz unachtsam und hast gesagt, ja, man hat also die Staaten durchfinanziert. Alles andere, was du ausgeführt hast, hat dem eigentlich widersprochen. Wir haben nicht durch Gelddrucken die Staaten wirklich finanziert. Was wir gemacht haben, ist, wir haben sie verschuldet. Ja? Und das füttert dann in genau all die Mechanismen, die du beschrieben hast, dass nämlich das Geld immer weniger wert ist, ja? Und deshalb faktisch eine immer größere Arbeitsleistung für einen realen Kaufkraftgewinn notwendig ist. Das heißt, die Dinge liegen da nicht so eindeutig, wie die pauschalen Narrative das gerne haben wollen. Eins ist mir allerdings sehr, sehr wichtig. Und das glaube ich, vielleicht kennst du da sogar ein paar Zahlen dazu, die ich nicht kenne. Was ich besonders empörend finde an dieser Politik der Geldmengenausweitung. Diese Politik der Geldmengenausweitung geht ja zum Großteil gar nicht als Kreditgeld in unternehmerisches Handeln, sondern die geht zum Großteil ja an institutionelle Investoren, die damit ihre Spekulationsgeflechte am Finanzmarkt stabilisieren. Und das ist ja eigentlich das Obszöne. Also man sagt, man möchte die Wirtschaft stützen oder ankurbeln, wie es ja immer heißt, durch eine Ausweitung der Kreditmenge. Das heißt, durch eine Vergünstigung der Kreditkonditionen, das heißt, durch das Schaffen von neuen Geldsummen fiktiv in Buchungssätzen. Da denkt ja der Normalbürger, ach so, super, dann kann ja der Friseur seine zweite Filiale aufmachen. Die wissen aber nicht, die normalen Bürger, dass, also meine letzten Zahlen waren, dass ungefähr 80% direkt von institutionellen Anlegern abgegriffen werden und in die Stabilisierung ihrer Investmentportfolios im Grunde fließen, um die vor einem Zusammenbruch zu bewahren. Und das ist natürlich eine hyperinterventionistische Politik, aber einer sehr kleinen Gruppe von Menschen zugunsten einer anderen sehr kleinen Gruppe von Menschen.
Also absolut. Also das sind milliardärsplanwirtschaftliche Aktivitäten, die da
Wie hast du
stattfinden.
gesagt? Milliardärsplanwirtschaftlich.
Ja, genau.
Das gefällt mir.
Milliardärsplanwirtschaftliche Aktivitäten. Und der Punkt, den du ausgeführt hast, dass nicht die Staaten durchfinanziert wurden. Die Staaten wurden kollektiv verschuldet. Wir sind alle dadurch mehr verschuldet. Das ist eine feindliche Handlung gegen uns alle. Zum einen
Und
steigt
dann
eben.
nennt man das propagandistisch eine Staatsschuldenkrise. Das ist
Ja.
innerhalb von wenigen Tagen hat der öffentliche Wind gedreht und es war nicht mehr eine Spekulationsblase einiger weniger Finanzakteure, sondern es war plötzlich die Staatsschuldenkrise der faulen Griechen oder der faulen Südländer.
Und
Das ist
faule
auch
Kredite.
Moralisierung und das ist reine Propaganda. Das ist spalterische Propaganda gewesen.
Genau, man kann das ganz einfach ausführen. Wenn neues Geld geschaffen wird, dann findet ein Umverteilungsprozess statt. Das ist das, was dort stattfindet. Und man hat es wunderbar, anhand des Beispiels mit dem Gold, kann man es wunderbar erklären. Die Goldbesitzer, die schon Gold haben oder die sich mit dem neu geschaffenen Geld eben Gold, Aktien, Immobilien, Oldtimer oder sonst was kaufen, die profitieren, weil die zu den günstigen Preisen noch einkaufen. Später steigen erst die Löhne. Die Löhne steigen nicht so dynamisch wie die Geldmenge und auch nicht so dynamisch wie die Preise. Und natürlich ist es so, wie du gesagt hast, natürlich investieren die dann in Immobilien und das führt dazu, dass die Immobilienpreise steigen. Auch die steigen dynamischer, die Mieten steigen dynamischer als die Löhne und die Gehälter. Und dann kommt es eben dazu, dass die Menschen zunehmend verarmen und sich heute eben kaum noch ein Eigenheim leisten können. Das ist das, was da stattfindet. Wie viel tatsächlich in welche Zirkel fließt, das lässt sich ganz diffus stapfen. Und dann gibt es noch den Derivatemarkt. Das ist also sowas von im Nebel, dass sich das nur ganz schwer ermitteln lässt. Es ist auf jeden Fall so, dass wenn Geld leistungs- und ohne Produktivitätsausweitung geschaffen wird, dass es zu großen Problemen führt. Denn wenn neues Geld da ist, die Ressourcen sind gleich, dann rennt also mehr Geld gleichgebliebenen Ressourcen hinterher. Dann können nur die Preise steigen. Und dann kommt es in einzelnen Branchen zum Boom, wie jetzt im Rüstungsgüterbereich oder wie vielleicht im Infrastruktursektor, das heißt im Tiefbau. Aber die Ressourcen sind gar nicht da. Das heißt, es kommt zu Preissteigerungen, aber nicht wirklich zum Wachstum. Aber das sind diese
Und
Boom-und-Bust-Zyklen.
außerdem ist die Möglichkeit zur zentralen Stiftung von Giralgeld aufgrund eines politischen Willens. Die ist auch insofern gefährlich, dass sie für eine lange Pufferzeit der politischen Handlungsgruppe eines Landes den Kontakt mit der Wirklichkeit erspart. Also heute gibt es in Deutschland, ich glaube, wenn man unter dieser Linse, unter dieser Betrachtungslinse mal auf die deutsche politische Landschaft schaut, dann sieht man, dass der Kontakt mit der Wirklichkeit dem Parteienkartell, also es ist ja ein selbst erklärtes Parteienkartell. Sie nennen sich die demokratischen Parteien oder die Parteien der demokratischen Mitte. Und sie sprechen so, als hätten sie ihre eigene Regierungsform, nämlich unsere Demokratie. Also da gibt es ein Parteienkartell, was sich selbst auch so bezeichnet. Herr Wadephul hat ja, als er von einem ukrainischen Witzbold irregeführt wurde und dann eine halbe Stunde über die deutsche Sicherheitspolitik in Richtung Ukraine da referiert hat am Telefon, in, sagen wir mal, ich
Ein
würde sagen,
Scherzanruf war es.
Scherzanruf nicht, aber es war jedenfalls ein Interview, was er gegeben hat, einem angeblichen Berater des Präsidenten Zelensky. Kann man auf dem YouTube-Kanal von Herrn Homburg gerade gut nachhören. Da hat er dann in einem durchaus mäßigen Englisch, hat er ganz offen so gesprochen, dass man also doch auf jeden Fall sich geeinigt habe in diesem Kartell der Parteien der angeblichen demokratischen Mitte, dass zum Beispiel die AfD überhaupt keine tragende Rolle spielen wird, niemals. Das hat er dort verkündet, ja. Also wir haben hier ein Parteienkartell, was sich selber auch so bezeichnet, was sich selber als die Guten und Gerechten und die anderen als die Extremisten bezeichnet und was sogar behauptet, dass die Regierungsform ihre eigene sei. Also sie besitzen die Demokratie, und rechts und links davon sitzt der Verfassungsschutzpräsident und der BND-Präsident und der Chef vom Bundesverfassungsgericht und alle nicken dazu. Ja? Dann sieht man also, hier soll es also angeblich ein Eigentum eines Parteienkartells an der Staatsform, an der Republik, an der Regierungsform geben. Das gibt es alles gar nicht. Aber um diesen Realitätsverlust zu kaschieren, gibt man einige 100 Millionen jedes Jahr aus für durch die Regierung finanzierte Nichtregierungsorganisationen, die dann im öffentlichen Meinungsraum sagen, oh, alles, was von rechts der Mitte kommt, ist jetzt wieder 33. Also ich überzeichne das jetzt etwas. Da wird durch Geld, durch Kaufen von Bürgerinitiativen, wird der Kontakt mit der Wirklichkeit vermieden. Nämlich, dass die Mehrheitsverhältnisse in Deutschland eine Mitte-Rechts-Regierung haben wollen, um wesentliche Pfeiler der Politik zu verändern. Der Kontakt mit dieser Wirklichkeit wird mit Geld zugeschmissen. Auch die über 1 Million ukrainische Flüchtlinge wurden einfach mit nicht erwirtschaftetem Geld zugeschmissen und in Sozialleistungen bugsiert, die eigentlich unverhältnismäßig sind, wenn man sie mit Asylsuchenden vergleicht zum Beispiel. Auch dort, es wird Geld darauf geschmissen. Und Herr Merz hat nichts Eiligeres zu tun, als den schon abgewählten Bundestag, also den nicht mehr den Volkswillen repräsentierenden Bundestag nochmal zusammenzurufen, um sich eine nie gekannte Schuldenermächtigung zu holen. Also die Fähigkeit, Giralgeld zu schaffen, ist das Herz der Finsternis in vieler Hinsicht. Ja? Und darüber werde ich übrigens dann auch dein Buch mal lesen oder eins, was du mir empfehlst, weil das kann man, glaube ich, noch besser verstehen, als ich das heute verstehe.
Ich bin natürlich befangen, deswegen Aber ich kann dir auch noch andere empfehlen, außer meinem Buch. Das ist keine Frage. Also der Punkt, den du angeführt hast, ich finde, Michael Esfert hat es sehr gut umschrieben, dass er gesagt hat, mit dem Ende der formalen Golddeckung 1971 begann die Epoche des Postmodernismus. Vielleicht begann sie auch noch eher. Aber der Punkt, den er damit machen wollte, ist die Tatsache, dass man durch die deckungslose Geldschöpfung ja, aus dem Nichts und quasi auch bis ins Unendliche, also natürlich nicht bis ins Unendliche, aber schon bis in unglaubliche Dimensionen, wie wir jetzt aktuell erleben, dass man die tatsächlichen Kosten, dass man darüber hinwegtäuschen kann über die tatsächlichen Kosten, weil ansonsten müsste man die Steuern ja direkt erhöhen, was die Menschen direkt zu spüren bekämen und dann würden sie es natürlich nicht mitmachen. Und wären nicht dabei, so wie du, ja, frühzeitig nicht dabei und nicht erst in einigen Jahren später, wenn die Teuerung zuschlägt, ja, und
Ich habe
ja.
in dem Buch habe ich einen Aphorismus drin, der lautet, dass wir hier sitzen, bedeutet nicht, dass unsere Welt noch nicht untergegangen ist. Und dieser enorme Wasserkopf von ohne Mehrwertstiftung, also von nicht durch Mehrwertstiftung gedeckter Geldmenge, der lastet wie ein Damoklesschwert über der Politik der Welt, denn das erzeugt natürlich also diese enorme Hebelung, das heißt also Aufspreizung, exponentielle Aufspreizung. Die, die schon was hatten, haben noch mehr, ja, und immer noch mehr. Und niemals gab es eine Periode, wie die Menschen so schnell so reich geworden sind, die schon reich waren, wie die Corona-Maßnahmenkrise. Das erzeugt natürlich einen atmosphärischen Korruptionsdruck auf alle öffentlichen Institutionen, auf die Medienlandschaft, die also wirklich die Befürchtung naheliegend erscheinen lassen, dass wir tatsächlich in so eine Art neue Milliardärsoligarchie gehen könnten, die dann so schöne Namen trägt wie, was weiß ich, Stakeholder-Kapitalismus oder unsere Demokratie
Alles schon mal
oder
gehört, ja.
unsere europäische Freiheitsordnung. Ja, also all diese absurden Euphemismen und Verdrehungen, die dann dort an den Start kommen.
Ja, Ludwig von Mises sprach da immer gerne von Hypostasierung, dass man also einem geistigen Konzept eine übermäßige, im Grunde illusorische Bedeutung beimisst, indem man immer von wir spricht und das so in die Köpfe. Also es ist im Grunde Psychologie, alles, was da stattfindet. Und es funktioniert, es funktioniert. Kommen wir zur letzten Frage, die sich anschließt auch an dieses Thema Life-Life-Gesellschaft, beziehungsweise den leichteren, den vermeintlich sicheren Weg gehen. Und da sind wir auch wieder beim Thema etwas übermäßig ernährter Staat, genährter Staat, hohe Staatsquote. Die Menschen streben nach Sicherheit, wollen also sehr gerne entweder beim Staat arbeiten, Beamter werden oder in Konzernen. Das heißt, persönlich irgendwie haften, unternehmerisch tätig sein, das ist irgendwie nicht so angesagt, weil, also ich überspitze das jetzt auch natürlich in meinen Formulierungen. Das heißt, Familienunternehmer finden dann keinen, die Kinder wollen es nicht weitermachen. Du hast es auch vorhin sehr schön ausgeführt, finde ich, dass sich diese Frage gar nicht stellt, Work-Life-Balance, wenn man seine Leidenschaft gefunden hat und seiner Leidenschaft folgt. Wir beide verabreden uns hier in unserer Freizeit und philosophieren und sprechen über die verschiedenen Dinge und niemand muss uns dafür etwas bezahlen, weil wir es für richtig erachten. Und oftmals stelle ich mir die Frage, ja, meine Güte, vielleicht habt ihr einfach den falschen Job oder vielleicht ist es euch bedauerlicherweise nicht gelungen, eure Leidenschaft zu finden. Das sind so Punkte. Und leider ist es auch ganz schwer scheinbar für den einen oder anderen Familienunternehmer, ja, da Nachwuchs zu
Ja, das.
bekommen, sei es in der eigenen Familie oder irgendwie anders. Also warum ist das so en vogue, dass die jungen Menschen, also ich beobachte, das ist natürlich auch eine gewisse Anekdotenevidenz, aber ich sehe das halt, wenn ich irgendwo frage, ja, was möchtest du beruflich machen, möchtest du unternehmerisch tätig sein? Ah, oh, nee, das ist mir alles zu gefährlich und
Bismarck hat ja den schönen Satz gesagt, dass die erste Generation den Wohlstand erwirtschaftet. Und die zweite Generation den Wohlstand verwaltet und die dritte dann Kunstgeschichte studiert. Also ich teile die Auffassung nicht, dass es eine schlechte Idee ist, Kunstgeschichte zu studieren. Das ist sehr interessant, ja.
wie
Und
gesagt, Leidenschaft.
aber es ist natürlich eine Leidenschaft, die aufkommt, wenn man materiell sich abgesichert sieht. Dann tritt die verstärkt in den Vordergrund. Das ist ja eigentlich auch was Gutes, denn die feineren kulturellen Dinge sind ja auch was Schönes. Aber Ich kann nur über mich persönlich sprechen. Mir hat das immer viel gesagt aus dieser einen, ich glaube, es ist eine Schiller-Ballade, wo er sagt, das ist ja, was den Menschen zieret. Und dazu ward ihm der Verstand, dass er im inneren Herzen spüret, was er geschafft mit seiner Hand. Ich weiß nicht, ich glaube, es kommt aus der Glocke von Schiller, wenn ich mich recht erinnere.
Sehr
Und
schön.
da ist ein Ethos drin, was zu dem Schiller übrigens auch andere interessante Sachen zu sagen hat, nämlich, dass der Mensch eigentlich nur in dem Moment, wo er sich nicht ganz seinen Empfindungen hingibt und sich nicht völlig vergrübelt in seinen Konzepten, sondern wo er aus einer inneren Ruhe heraus das tut, was er für richtig erkennt und es auch selber tut mit seiner ganzen Kraft. Nur dann ist der Mensch eigentlich glücklich und schöpferisch. Und man sieht es ja auch bei kleinen Kindern. Ja, wenn gibt es bei jedem kleinen Kind, ich habe ja selber drei Töchter, ich habe es bei zweien habe ich es auch sogar richtig gehend gesehen, dass die das erste Mal etwas tun, als ganz kleine Kinder im ersten Lebensjahr. Sie tun etwas und sie erkennen, dass das einen Effekt hat. Also sie schieben das Glas vom Tisch und sie sehen, dass sie das gemacht haben. Sie begreifen, dass sie das gemacht haben. Dann stellt man es wieder rauf, dann machen sie es nochmal. Ja? Also diese Urfreude des Menschen daran, etwas selber bewirkt zu haben. Das ist also etwas, was mich, also zum Beispiel, ja, dass du mich heute angesprochen hast auf meinen Text zu den Faktencheckern. Das passiert mir in fast jedem Interview, egal wo. Warum ist das so? Na, offensichtlich habe ich da es mal geschafft, als kleiner Publizist, ja, ein Thema aus dem Windschatten der allgemeinen Gleichgültigkeit rauszuholen und den Leuten so eine Art Schalk in den Nacken zu setzen, nach dem Motto, was wäre denn, wenn das mit den Faktencheckern gar nicht so harmlos ist, wie das aussieht, ja, sondern wenn das was ganz anderes wäre. Und da habe ich ein bisschen kritischen Geist in einen kleinen Teil der Gesellschaft tragen können. Und das ist für mich total befriedigend, wenn ich dann sehe, aha, da hat ja schon wieder einer mein Zeug über Faktenchecker zitiert. Und dann habe ich diese Schöpferfreude, ja. Und ich habe selber kein Unternehmen. Ich hab meine Wirtschaftserfahrung auch in großen Unternehmen. Aber auch da gibt es ja Gelegenheiten, sich ein Projekt zu greifen und es zu bewirken, dass da etwas besser wird, etwas produktiver wird, ja. Etwas weniger kostet, mehr Kohle verdient, einen glücklicheren Kunden dabei auch noch produziert. Und ich kann nur sagen, man muss diese Schöpferfreude, die muss man ausprobieren. Ja, und wenn man die einmal ausprobiert hat, dann wird man nie mehr einen Bürokratenjob haben wollen.
Das ist eine sehr gute Begründung. Und ich meine, das muss man erlebt haben. Ich kann das ja auch bestätigen, wenn man so ein Buch geschrieben hat, das ist ja, oder wenn es dann kommt und du hast es hier liegen und hast dieses Haptische und kannst es so wie du jetzt in diesem Gespräch präsentieren, das macht Spaß. Und da erntet man dann die Früchte, nicht unbedingt monetär, das ist nicht der Punkt, sondern der Antrieb ist eigentlich eher das Lob oder was du jetzt gerade gesagt hast, das auf fruchtvolle und empfangsbereite Ohren stößt und Augen.
Zu sehen, dass bei anderen Leuten Einsichten da
Ja,
sind,
ja, ja, das ist.
aufgrund dessen, was man selber formuliert hat. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ja? Denn eine Einsicht ist ja, das ist ein Gedanke, auf den andere Gedanken folgen müssen, weil man nämlich was Neues verstanden hat. Das ist ja eine Einsicht. Und dann müssen weitere Gedanken folgen. Und da hat man wirklich etwas bewirkt. Und das finde ich wunderbar. Das ist sehr befriedigend. Und macht mir, ja, das macht mir nach wie vor Freude. Und immer wenn mir das gelingt, bin ich total zufrieden. Und dann frage ich auch nicht, ob der Text nachts um 10:30 fertig geworden ist oder um 10:30.
Definitiv. Das ist der Punkt, wenn man nicht Geld oder Gold oder sonst was gegen Zeit tauscht, sondern Leidenschaft, die Zeit mit Leidenschaft füllt. Und das merkt man bei dir. Dafür bin ich dir sehr dankbar und vor allem auch für dieses Gespräch. Es war wirklich etwas anders als sonst und ich habe es sehr genossen. Es hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf ein weiteres Mal. Und natürlich wünsche ich deinem neuen Buch, ich bin nicht dabei, Denkzettel für einen freien Geist, den identischen Erfolg oder noch mehr, als das Moralgefängnis hinbekommen hat. Und wir halten es nochmal in die Kamera, liebe Zuschauer. Wir verlinken es unter dem Video. Deswegen, ja, nochmals danke an dich, danke an Sie, liebe Zuschauer. Und ja, folgen Sie Michael Andrik, die
Ja.
Webseite der Andrik haben wir auch unter dem
Und
Video verknüpft. Wo kann man dich finden? Vielleicht kannst du das nochmal selber
ja, wo
aufrufen.
kann man mich finden? Ja, ich wohne in Berlin, da kann man mich prinzipiell finden. Aber
Online.
wenn man einen Eindruck meiner Texte finden will, dann kann man auf derandrik.de gehen. Da ist immer so eine Auswahl meiner Texte verlinkt und auch meine Bücher. Und da kann man sich auch, wenn man möchte, über das Kontaktformular in meinen dilettantischen E-Mail-Verteiler eintragen lassen. Dann bekommt man einen Hinweis, wenn ich was Neues verbrochen habe. Und ich freue mich dann im September bei euch mal sozusagen nach dem Rechten zu sehen, ha, 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 auf dem Kongress der Atlas-Initiative.
Prima, wir freuen uns auch und alles, was du gerade gesagt hast, beziehungsweise die Möglichkeiten, dich zu kontaktieren und zu erreichen, das verlinken wir unter dem Video, wie auch das Buch. Insofern bleibt es mir jetzt nur nochmal an Sie gerichtet, mich zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.